Herzlich willkommen zu Recht aktuell, der juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 28. März 2024, unter anderem mit BGH zum freiwilligen Rücktritt und Bundesverfassungsgericht zur Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts.
Kurznachrichten. AfD-Einstufungsprozess geht im April weiter. In dem Verfahren der AfD gegen die eigene Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall wurde die mündliche Verhandlung zuletzt vertagt, da Vertreter der AfD eine Vielzahl an Anträgen stellten, über die das Gericht entscheiden muss. Das OVG Münster hat jetzt mitgeteilt, dass der Prozess am 11. April fortgesetzt wird.
Dokumentation im Strafprozess. Ob und wie in einzelnen Gerichtsprozessen dokumentiert wird, variiert, abhängig davon, ob man sich im Zivilprozess oder im Strafprozess, am Amtsgericht oder am Landgericht befindet. Die Dokumentation soll eine nachträgliche Überprüfung der ergangenen Entscheidung ermöglichen. Insbesondere im Instanzenzug kommt ihr eine immense Bedeutung zu. Sie kann entscheiden über Verurteilung oder Freispruch. Die StPO enthält jedoch selbst keine Vorschriften über eine Dokumentationspflicht. Weder schriftliche Protokolle noch Ton- oder Videoaufzeichnungen werden erwähnt. Am Amtsgericht wird zwar häufig ein Protokoll geführt, dies überprüft allerdings im Nachgang nur der Richter auf Vollständigkeit. In den erstinstanzlichen Hauptverhandlungen vor den Landgerichten und den Oberlandesgerichten werden sogar nur die wesentlichen Förmlichkeiten festgehalten, um deren Beachtung in der Revisionsinstanz überprüfen zu können. Der Bundestag hat im November 2023 ein Gesetz zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung verabschiedet. Als Lösung sieht das Gesetz die Schaffung und Ausgestaltung einer gesetzlichen Grundlage für eine digitale Inhaltsdokumentation der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten vor. Die Dokumentation solle durch eine Tonaufzeichnung erfolgen, die automatisiert in ein elektronisches Textdokument übertragen werde. Zusätzlich sei auch eine Bildaufzeichnung möglich, die von den Ländern durch Rechtsverordnung jederzeit teilweise oder flächendeckend eingeführt werden könne. Ob der Bundesrat dem zustimmt, steht aktuell allerdings noch auf der Kippe. Kritiker behaupten, die Aufnahme würde Opfer und Zeugen in ihren Aussagen beeinträchtigen und einschüchtern. Damit würde die Wahrheitsfindung nicht erleichtert, sondern erschwert werden.
DAV plädiert für Reform der Tötungsdelikte. Der Deutsche Anwaltverein plädiert für eine Reform der Tötungsdelikte und schließt sich demnach der Forderung nach einer Neuerung dem Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums vom November 2023 an. Der DAV hält eine darüber hinausgehende Reform für notwendig, denn diese löse nicht das grundlegende Problem, dass moralisierende Mordmerkmale zwingend mit einer absoluten Freiheitsstrafe verknüpft sind, so der Rechtsanwalt Bernd Müssig. Dem neuen Formulierungsvorschlag des DAV liegt der Gedanke einer rechtlich begründeten Verantwortungszurechnung für Tat- und Tatkontext ähnlich dem Prinzip der objektiven Zurechnung zugrunde. Die Einordnung als Tötungsdelikt soll demzufolge nach dem Grad der Verantwortung des Täters erfolgen. Ist dieser umfassend alleine für die Tat und die äußeren Umstände der Tat verantwortlich und ist festgestellt, dass er in sicherem Wissen hierüber war, ist der Vorwurf des Mordes begründet. Sind auch entlastende Faktoren gegeben oder ist das sichere Wissen des Täters über seine alleinige Verantwortung für die Tatumstände nicht nachweisbar, liegt Totschlag vor, so die Pressemitteilung des DAV. Es wird somit weiterhin zwischen Mord und Totschlag unterschieden, jedoch geschieht dies nicht aufgrund täterorientierter Gesinnungsmerkmale, sondern anhand rechtlicher Kriterien. Demnach stellt Mord die willkürliche und grundlose Auslöschung von Leben dar, wohingegen Totschlag vorliegt, wenn Umstände zur Tat geführt haben, die nicht ausschließlich im alleinigen Verantwortungsbereich des Täters lagen. Für den Fall, dass ein Opfer die Tat tätlich provoziert, bleibt der minderschwere Fall des Totschlags als besonderer Privilegierungstatbestand bestehen. An die Stelle der absoluten Strafandrohung für Mord soll dem DAV-Vorschlag zufolge ein Strafrahmen treten, der die Möglichkeit der Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe zwar vorsieht, aber nicht ausgeschöpft werden muss. Rechtsprechung.
Einkesselung bei AfD-Demo rechtmäßig. Bevor polizeiliche Maßnahmen gegen Versammlungsteilnehmer getroffen werden dürfen, ist die Versammlung grundsätzlich aufzulösen und zu beenden. Der Grundsatz Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts dürfte insofern bekannt sein. Diese Regelung greift jedoch insoweit nicht, wie die betroffene Versammlung nicht friedlich erfolgt ist und damit nicht unter dem Schutz des Artikel 8 Grundgesetz steht, wie das Bundesverwaltungsgericht nun entschieden hat. Geklagt wurde auf Feststellung der Rechtswidrigkeit verschiedener polizeilicher Maßnahmen. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun die Revision des Klägers zurückgewiesen. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte die Sperrwirkung des Versammlungsgesetzes in Gestalt des Auflösungsvorbehalts aus § 15 Absatz 3 des Versammlungsgesetzes zu Unrecht unter Verweis darauf verneint, dass es sich bei der in Rede stehenden Protestaktion um eine Verhinderungsblockade und damit nicht um eine Versammlung im Sinne des Artikel 8 Grundgesetzes und des § 1 Absatz 1 Versammlungsgesetz gehandelt habe. Denn nach seinen Feststellungen wurden in der Personengruppe Transparente hochgehalten und Sprechchöre skandiert, die unzweifelhaft öffentliche Meinungsbekundungen darstellten. Diese Versammlung unterfiel jedoch nicht dem Schutzbereich des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz, weil die Versammlungsfreiheit nur das Recht gewährleistet, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Nach den tatsächlichen Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs hatte die Versammlung von Anfang an einen unfriedlichen Charakter. Mit Blick auf Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz bedürfen jedenfalls solche Versammlungen, die von Beginn an unfriedlich sind, vor einer Anwendung des allgemeinen Polizeirechts keine Auflösung nach § 15 Absatz 3 Versammlungsgesetz.
BGH zum freiwilligen Rücktritt. Wieder ein Examensfall. Der BGH macht zur Freiwilligkeit beim Rücktritt einige grundsätzliche Ausführungen. Aufgrund der Grausamkeit der Tat nur so viel zum Sachverhalt. Der Angeklagte schlug der Nebenklägerin aus sexuellen, nekrophilen Gewaltfantasien in ihrer Wohnung 12 Mal mit einem Hammer auf den Kopf. Dabei ging er davon aus, dass die Nebenklägerin ohne sofortige Hilfe an ihren schweren Verletzungen versterben würde. Der Angeklagte begab sich sodann in das Badezimmer und reinigte seine Hände sowie den Hammer. Hier wurden ihm die Ausweglosigkeit seiner Lage und die ihm als bislang unbestraftem drohenden sozialen, beruflichen und strafrechtlichen Konsequenzen bewusst. Er geriet in einen Schockzustand, verließ die Wohnung und zog die Wohnungstür ins Schloss. Spontan kam ihm die Idee, den Tatverdacht auf einen vermeintlichen Einbrecher zu lenken und dessen Verfolgung vorzutäuschen. Er warf den Hammer in ein Gebüsch und sprach auf der Straße Personen an, um die Fortsetzung seiner Suche vorzutäuschen und unterrichtete seine Kollegen und seinen Arbeitgeber telefonisch davon, dass jemand mit einem Hammer auf die Nebenklägerin eingeschlagen hätte und er jemanden verfolge. Wenige Minuten später nahm er wahr, dass Zeugen die Nebenklägerin aus dem Gebäude führten und auf einer Bank versorgten. Auf seine Frage, ob diese Zeugen bereits einen Notruf abgesetzt hätten, setzte eine Zeugin einen weiteren Notruf ab. Der Angeklagte begab sich sodann in den Einfahrtsbereich des Grundstücks und wies die auf den Notruf hin eintreffenden Polizei und Rettungskräfte vor Ort ein. Die Nebenklägerin konnte trotz mehrfacher offener Schädel-Hirntraumata und Kopfplatzwunden durch die eingeleitete intensivmedizinische Behandlung gerettet werden. Der BGH führte diesbezüglich zur Freiwilligkeit beim Rücktritt aus. Für den unbeendeten Versuch im Sinne von § 24 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative StGB ist anerkannt, dass ein Rücktritt dann nicht strafbefreiend wirkt, wenn der Täter meint, den Erfolg theoretisch noch herbeiführen zu können, er sich jedoch infolge übermächtiger Angst, eines Schocks, einer psychischen Lähmung oder einer vergleichbaren seelischen Erschütterung praktisch außerstande sieht, eine weitere auf die Tatbestandsverwirklichung ausgerichtete Handlung vorzunehmen. Dabei kommt es darauf an, ob sich der betreffende Umstand für den Täter als ein zwingendes Hindernis darstellt. Für die Bewertung einer freiwilligen Vollendungsverhinderung beim beendeten Versuch nach § 24 Absatz 1 Satz 1 zweite Alternative sind grundsätzlich dieselben rechtlichen Maßstäbe anzulegen. Entscheidend ist auch in diesen Fällen, ob der Täter Herr seiner Entschlüsse bleibt und auf der Grundlage einer willensgesteuerten Entscheidung die Vollendung der Tat verhindert. Daran kann es im Ausnahmefall fehlen, wenn gerade die seelische Erschütterung des Täters ein zwingender Grund für die Verhinderung des Erfolgseintritts war. So liegt es hier. Rechtsfehlerfrei hat die sachverständig beratende Strafkammer angenommen, dass der Angeklagte die Rettungskette erzwungenermaßen in Gang gesetzt und deshalb den Erfolg nicht freiwillig verhindert hat. Bei der zum Zeitpunkt der Ansprache von Zeugen vorliegenden akuten Belastungsreaktion hat er sich eine so große panische Angst und ein großer innerer Druck aufgebaut, dass er zu selbstbestimmten Handeln nicht mehr in der Lage war.
Kostentragung durch Beschlüsse von Wohnungseigentümergemeinschaft. Der unter anderem für das Wohnungseigentumsrecht zuständige 5. Zivilsenat des BGHs hatte letzte Woche auf der Grundlage des im Jahr 2020 reformierten Wohnungseigentumsrechts über die Voraussetzungen entschieden, unter denen die Wohnungseigentümer für Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum eine von den bisherigen Kostenverteilung abweichende Kostentragung zulasten einzelner Wohnungseigentümer beschließen können. Damit wich er von seiner bisherigen Rechtsprechung ab. Der Kläger ist Mitglied der beklagten Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und Teileigentümer von 4 sogenannten Doppelparkern. Aufgrund eines Defekts der Hebeanlage kann in den Doppelparker nur jeweils ein Fahrzeug abgestellt werden. Daher beschlossen die Wohnungseigentümer eine Änderung der Kostenverteilung, nach der die Kosten für eine Sanierung und Reparatur der Doppelparker nicht mehr wie bisher von allen Wohnungseigentümern, sondern ausschließlich von den Teileigentümern gemeinschaftlich zu tragen sind. Gegen diesen Beschluss wendete sich der Kläger nun erfolglos. Laut BGH ist der Beschluss über die Verteilung der für die Doppelparker anfallenden Kosten nämlich weder nichtig noch anfechtbar. Die Vorschrift des § 16 Absatz 2 Satz 2 WEG begründet die Kompetenz der Wohnungseigentümer, für einzelne Kosten oder bestimmte Arten von Kosten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer eine von dem gesetzlichen Verteilungsschlüssel oder von einer Vereinbarung abweichende Verteilung zu beschließen. Das gilt auch dann, wenn dadurch der Kreis der Kostenschuldner verändert wird, indem Wohnungseigentümer von der Kostentragung gänzlich befreit oder umgekehrt erstmals mit Kosten belastet werden. Dieses im Vergleich zur vorherigen Rechtslage weite Verständnis ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut und steht mit dem gesetzgeberischen Ziel der Regelung in Einklang. Der Beschluss entspricht auch ordnungsgemäßer Verwaltung. Den Wohnungseigentümern ist bei Änderungen des Umlageschlüssels aufgrund des Selbstorganisationsrechts der Gemeinschaft ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt. Beschließen die Wohnungseigentümer für einzelne Kosten oder bestimmte Arten von Kosten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer eine Änderung der bisherigen Verteilung, dürfen sie, wie schon nach der alten Rechtslage, jeden Maßstab wählen, der den Interessen der Gemeinschaft und der einzelnen Wohnungseigentümer angemessen ist und insbesondere nicht zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung Einzelner führt. Es entspricht jedenfalls dann ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn die beschlossene Kostenverteilung den Gebrauch oder die Möglichkeit des Gebrauchs berücksichtigt.
Polizei darf Raser autokassieren. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat in einem Eilverfahren per Beschluss die Sicherstellung eines Autos für rechtmäßig erklärt, dessen Fahrer in Speyer innerorts mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h fuhr. Eine Zivilstreife unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle mit der Folge der Sicherstellung des Fahrzeugs. Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Sicherstellung rechtlich nicht zu beanstanden sei. Im Zeitpunkt der Sicherstellung hätten ausreichende Anhaltspunkte dafür vorgelegen, dass der Antragsteller in allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weitere erhebliche Verkehrsverstöße begehen werde. Dafür spreche zum einen das bereits erheblich verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrverhalten des Antragstellers unmittelbar vor der Sicherstellung des Fahrzeugs. Dieses sei von einer gravierenden Missachtung verkehrsrechtlicher Regelungen und einer kaum zu überbietenden Ignoranz der mit einer um mehr als das Doppelte erhöhte Geschwindigkeit innerorts und noch dazu in einem Wohngebiet und an mehreren Fußgängerüberwegen einhergehenden Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere gegen Kollision völlig ungeschützter Fußgänger, geprägt gewesen. Einsicht in sein Fehlverhalten habe der Antragsteller nicht gezeigt, sondern jegliche Aussage verweigert. Hinzu komme, dass er bereits vor dem streitgegenständlichen Vorfall durch erhebliches verkehrswidriges Fahrverhalten aufgefallen sei. Die Häufigkeit, mit der der Antragsteller Verkehrsverstöße begehe, zeige, dass er sich weder von Verkehrsregeln noch von polizeilichen Ansprachen oder Bußgeldbescheiden beeindrucken lasse. Im Gegenteil hätten ihn die bisherigen ordnungsrechtlichen Sanktionen nicht davon abgehalten, den zur Sicherstellung des Fahrzeugs zum Anlass genommenen erheblichen Verstoß zu begehen. Die handelnden Polizeibeamten hätten daher zu Recht annehmen dürfen, dass es sich bei dem Antragsteller um einen rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer sowie eine unbelehrbare Person handelt und damit die konkrete Gefahr der Wiederholung erheblicher Verkehrsstöße bestanden habe. Aufgrund der besonderen Sachlage und des fehlenden Einsichtsvermögens hätten sie nach dem Anhalten des Antragstellers daher vom Fortbestehen der Gefahrenlage ausgehen und das Fahrzeug sicherstellen dürfen.
Keine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung für Betroffene des DDR-Zwangsdopings. Das systematische staatliche Doping von Leistungssportlern in der ehemaligen DDR stellt weder politische Verfolgung noch einen Willkürakt im Einzelfall im Sinne des verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes dar. Geschädigten steht deshalb kein Rehabilitierungsanspruch zu. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch entschieden. Die Klägerin begehrt ihre verwaltungsrechtliche Rehabilitierung als Opfer staatlichen Dopings in der DDR. Sie war dort von 1968 bis 1973 als Leistungssportlerin aktiv. In dieser Zeit wurden ihr verschiedene Dopingsubstanzen verabreicht. Diese führten zu erheblichen und bis heute anhaltenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Klägerin ist seit ihrem 43. Lebensjahr erwerbsunfähig und schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 90. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision der Klägerin nun zurückgewiesen. Eine Rehabilitierung komme nur dann in Betracht, wenn eine Maßnahme in schwerwiegender Weise gegen die Prinzipien der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit oder der Verhältnismäßigkeit verstoßen und der politischen Verfolgung gedient oder einen Willkürakt im Einzelfall dargestellt hat. Zwar verstieß die heimliche Verabreichung von Dopingsubstanzen, deren gesundheitsschädigende Wirkung den staatlichen Stellen der DDR bekannt war, in schwerwiegender Weise gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, die Maßnahme diente jedoch nicht der politischen Verfolgung und stellte auch keinen Willkürakt im Einzelfall dar. Letzteres setzt voraus, dass die Maßnahme von der Tendenz und Absicht getragen ist, ihren Adressaten bewusst zu benachteiligen. Das folgt aus der Gesetzesbegründung und dem Zweck des Gesetzes. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass zu dem objektiven Erfordernis eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die Prinzipien der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit oder der Verhältnismäßigkeit eine subjektive Zielrichtung hinzutreten muss, dass die Maßnahme der politischen Verfolgung gedient hat oder der Betroffene bewusst gegenüber vergleichbaren Personen diskriminiert worden ist. An einer solchen gezielten Diskriminierungsmaßnahme fehlt es hier. Das Bundesverwaltungsgericht betonte, dass es Sache des Gesetzgebers sei, zu entscheiden, ob und inwieweit er die Opfer staatlichen Dopings in der DDR in die Entschädigungsregelung des verwaltungsgerichtlichen Rehabilitierungsgesetzes einbezieht. Eine Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten durch das Bundesverwaltungsgericht würde die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschreiten.
Gesetzgebung.
Reform des Wissenschaftszeitgesetz. Das Bundeskabinett hat am 27. März die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beschlossen. Das Gesetz bildet seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2007 die Rechtsgrundlage für befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es ist ein Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft. Nachdem allerdings Evaluationen aus dem Jahr 2022 gezeigt hatten, gibt es einen nicht geringen Anteil an aneinandergereihten Kurzbefristungen. Diese stören jedoch die Attraktivität der wissenschaftlichen Arbeit. Durch die Einführung von Mindestvertragslaufzeiten soll die Attraktivität der Arbeit in der Wissenschaft nun erhöht und die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftssystems insgesamt gestärkt werden. Zentrale Elemente der Reform sind die Einführung von Mindestvertragslaufzeiten, der verbindliche Vorrang der Qualifizierungsbefristung, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine frühere Entscheidung über eine dauerhafte Perspektive in der Wissenschaft. Für die Zeit nach der Promotion soll demnach ein Befristungsrahmen von 4 Jahren gelten. Denn nach maximal 4 Jahren soll sich in der Regel entscheiden, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Perspektive in der Wissenschaft auf eine Professur oder eine andere dauerhafte Beschäftigung neben der Professur haben.
Kurioses Urteil der Woche. Landgericht Oldenburg zu Heißgetränken. Bekannt aus Amerika sind die sogenannten Hot Coffee Case-Fälle, in denen Bürger mit Millionensummen entschädigt werden, weil sie sich beim Kaffee von McDonald's verbrüht haben. Das Landgericht Oldenburg hat nun in einem vergleichbaren Fall entschieden und die Klage einer verbrühten Klägerin auf Schmerzensgeld und Schadensersatz abgelehnt. Die Beklagte betreibt ein McDonald's-Schnellrestaurant in Wildeshausen. Dort wurde für die Klägerin ein Tee erworben, welchen diese in einem Becher mit Deckel in einer Pappschale übergeben bekam. Der Becher war auf 2 Seiten mit einem aufgedruckten Hinweis »Vorsicht heiß« sowie dem Symbol einer Tasse mit Dampfschwaden versehen. Die Klägerin behauptet, sie habe den Tee etwa 8 Minuten nach Erwerb am Deckel aus der überreichten Pappschale entnommen. Der Deckel des Bechers sei nicht richtig geschlossen gewesen, daher habe sich dieser gelöst und der heiße Tee habe sich über ihren Oberschenkel ergossen. Sie habe schmerzhafte Verbrennungen 1. und 2. Grades an ihren Oberschenkeln erlitten. Sie behauptet, dass der Tee von der Beklagten auch zu heiß aufgebrüht worden sei, sodass von ihm unnötige Gesundheitsgefahren für die Kunden ausgegangen seien. Andernfalls hätte er keine so schwerwiegenden Verbrennungen verursachen können. Der Tee sei zudem wegen des nicht hinreichend festsitzenden Deckels und einer zu hohen Temperatur mangelhaft gewesen. Sie habe mangels anderweitiger Hinweise davon ausgehen dürfen, den Tee gefahrlos am Deckel anheben zu können. Mit einer überhöhten Temperatur habe sie zudem nicht rechnen brauchen. Die Klägerin begehrte ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 5.000 Euro und die Kosten für eine spätere Lasernarbenbehandlung, die voraussichtlich mit 33.000 Euro zu veranschlagen sind. Die 16. Zivilkammer des Landgerichts Oldenburg hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Bei den von der Klägerin erlittenen Verletzungen handelt es sich um einen höchst bedauerlichen Unfall, für den aber die Beklagte mangels feststellbarer Pflichtverletzung nicht verantwortlich gemacht werden kann und daher nicht haftet. In der durchgeführten Beweisaufnahme konnte die Klägerin nicht beweisen, dass ein fehlerhaft sitzender Deckel für die vorgebrachten Verletzungen ursächlich war. Ein Schadensersatzanspruch konnte nach Auffassung der Kammer zudem nicht auf eine zu hohe Temperatur des Tees oder einen unterlassenen Hinweis auf die Gefahren beim Anheben des Bechers am Deckel gestützt werden. Die Kammer hat zur Temperatur des Heißgetränks insbesondere ausgeführt, dass eine Zubereitungstemperatur des Teewassers von über 90 Grad Celsius, auch von bis zu 100 Grad Celsius, bereits nicht pflichtwidrig ist. Es entspricht vielmehr der üblichen Zubereitung von Tee, dass dieser mit sprudelnd kochendem Wasser zubereitet wird. Dies ergibt sich aus öffentlich zugänglichen Quellen und ist damit offenkundig gemäß § 291 ZPO. Hinsichtlich einer möglichen Schutzpflichtverletzung war zudem zu berücksichtigen, dass der Becher im vorliegenden Fall unstreitig mit Warnhinweisen durch einen Schriftzug Vorsicht heiß sowie ein Piktogramm einer Tasse mit Dampfschwaden versehen war, die nochmals ausdrücklich auf den heißen Inhalt und damit auch auf die davon ausgehenden Gefahren hingewiesen haben. Der Klägerin steht auch kein Anspruch wegen einer unterbliebenen Warnung vor dem Risiko eines Lösens des Deckels vom Becher bei einem Anheben am Deckel zu. Die Beklagte war nicht verpflichtet, vor einem solchen Risiko zu warnen, denn es ist allgemein bekannt, dass die typischen Deckel von Einwegbechern nicht fest mit dem Becher verbunden sind, sondern der Deckel nur auf den Bechern aufgedrückt und auf diesen geklemmt wird.
Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.